ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Und als erstes geht es um diesen doch relativ überraschenden Abschiebeflug nach Afghanistan. 28 afghanische Männer waren an Bord der Chartermaschine von Qatar Airways nach Kabul, und zwar direkt. Darunter zwei Männer, die in Berlin wegen schwerer Straftaten auffällig wurden. Der eine war wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, der andere wegen Vergewaltigung. Mit der Machtübernahme der Taliban wurden die Abschiebungen nach Afghanistan ja gestoppt. Jetzt sind die Taliban für die Bundesregierung offenbar kein Hinderungsgrund mehr. Der Berliner Flüchtlingsrat übte scharfe Kritik. Für die AfD-Fraktion ist dieser Flug hingegen nur ein Anfang. Unsere Landespolitikreporterin Angela Ulrich hat sich mal umgehört in Berlin.
Ronald Gläser bemüht ein Sprichwort.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer,
sagt der Berliner Parlamentsgeschäftsführer der AfD. Seine Partei befürworte die Abschiebung, aber es müsse mehr sein.
Ein Flugzeug reicht da nicht. Es müsste jeden Tag ein Flugzeug gehen, mindestens.
Ganz anders die Berliner Linke. Von einem rechtsstaatlichen Dammbruch sprach Linken-Fraktionsgeschäftsführer Niklas Schrader.
Ich finde, wir haben in Deutschland einen funktionierenden Rechtsstaat. Der kann auch mit schweren Straftätern umgehen. Man muss ja auch für Abschiebungen mit den Taliban zusammenarbeiten. Und wenn man das salonfähig macht, dann finde ich, stärkt man eher den internationalen Islamismus, als dass man ihn schwächt. Und das finde ich vollkommen falsch.
Iris Spranger, die Innensenatorin von der SPD, zeigte sich hingegen erfreut über den Abschiebeflug. Wer sein Asylrecht missbrauche, der habe kein Recht, in Deutschland zu bleiben, so Spranger.
Wann, wenn nicht jetzt? Weil wir haben den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Und wer das missbraucht, wer anderen Menschen etwas zuleide tut, wer selber eigentlich in ein Land kommt, um Schutz zu suchen, darf dieses nicht missbrauchen.
Die Justizsenatorin von der CDU, Felor Badenberg, nannte die Abschiebung ein wichtiges Signal, um das Vertrauen in den wehrhaften Rechtsstaat zu stärken. Der Berliner Flüchtlingsrat beklagt hingegen eine Doppelbestrafung, wenn in ein Land abgeschoben werde, in dem Folter drohe. Einen zweiten Abschiebeflug nach Afghanistan dürfe es nicht geben.
Angela Ulrich war das aus unserer landespolitischen Redaktion Berlin. Und aus Brandenburg wurden nach Angaben des Innenministeriums in Potsdam niemand abgeschoben. Dort läuft die Prüfung in 9 Fällen noch weiter. Vor der Landtagswahl in Brandenburg schauen wir uns die Wahlprogramme der Parteien etwas genauer an. Heute geht es um die AfD. Wenn sie an die Regierung kommt, will sie den Verfassungsschutz abschaffen. Was wäre, wenn das passieren würde? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht in Potsdam hat als erstes mit Winfriede Schreiber gesprochen, die bis 2013 Verfassungsschutzchefin in Brandenburg war. Sie sagt:
Wir wären ein wenig blinder, nicht? Und wir müssten dann warten, bis die Dinge eskaliert sind.
Denn vor Gefahren warnen könnte das Amt ja nicht mehr, wenn der Verfassungsschutz abgeschafft würde. So einfach, sagt Winfriede Schreiber, die Brandenburger Landesabteilung von 2004 bis 2013 geleitet hatte. Sie habe damals vor allem vor den rechtsextremen Parteien NPD und DVU gewarnt, die auch deswegen immer nur geringen politischen Einfluss gehabt hätten.
Wir hatten eine gute Möglichkeit, Diskussionen anzustoßen. Wir können mit Mitteln der Zivilgesellschaft, mit Mitteln der Überzeugung eben an die Dinge rangehen und müssen nicht mit den harten Mitteln von Strafrecht immer gleich loslegen.
Aktuell warnt der Verfassungsschutz auch bei der AfD vor extremistischen Tendenzen. Die Partei gilt in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall, gleich 6 Abgeordnete der Landtagsfraktion als gesichert rechtsextrem. Auch der Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt und der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Holoch. Beide sagen, der Verfassungsschutz würde die Bürger des Landes bespitzeln. Und wenn das nicht eingestellt würde,
dann muss der Verfassungsschutz aufgelöst werden. Wir möchten keinen Staat haben, der einen Geheimdienst wie vor 89 gegen die eigenen Bürger richtet.
Dafür erntet die AfD Widerspruch aus nahezu allen politischen Lagern. Es verharmlose die Verbrechen der Stasi. Außerdem dürfe der Verfassungsschutz weder Gewalt anwenden, noch jemanden verhaften oder anklagen. Unterstreicht die ehemalige Verfassungsschutz-Brandenburg-Leiterin Schreiber die Unterschiede. Der Verfassungsschutz solle informieren, um zu warnen.
Diese Warnfunktion, die vorgelagerte Warnfunktion in der Demokratie, die halte ich für eine gute Sache, denn sie löst Diskussionen aus. Die Stasi hat nicht diskutiert.
Der ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg sieht das ähnlich und warnt ebenfalls davor, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Dass dieser auch Oppositionsparteien beobachtet, sei auch richtig so.
Weil wir in Deutschland in unserer Geschichte die Erfahrung gemacht haben, dass es Parteien gab, die am Ende auch die Regierung übernommen haben, die gezielt auf die Abschaffung unserer Verfassung hingearbeitet haben. Und meiner Ansicht nach wäre es fahrlässig, ein solches Risiko nochmal einzugehen.
Außerdem hätte der Dienst auch andere Gefahren im Blick, so Kötschenberg.
Der Verfassungsschutz beobachtet Extremismus, und zwar Extremismus, der sich gegen die Verfassung richtet. Und wenn das nicht mehr passiert, bedeutet das auch, dass Linksextremisten, dass Islamisten nicht mehr beobachtet werden und wir an der Stelle blind wären.
Wer würde das wollen? Dass der Blick nach rechts außen getrübt wird, dürfte allerdings durchaus im Sinne der AfD sein.
Unser Potsdamer Landespolitikreporter Nico Hecht hat sich die Forderung der AfD im Lande, den Verfassungsschutz abzuschaffen, einmal näher angesehen. Am Sonntag, also übermorgen, entscheidet sich, ob Sven Siebert Bürgermeister von Hoppegarten bleibt oder nicht. Er ist als Parteiloser 2019 ins Amt gewählt worden und hat eigentlich noch 3 Jahre vor sich. Die Mehrheit der Gemeindevertreter ist aber schon seit längerem nicht mehr zufrieden mit seiner Arbeit. Erst hatte man versucht, ihn von der Amtsführung zu suspendieren, was vor Gericht scheiterte. Dann hat die Gemeindevertretung das Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet. RBB-Reporter Philipp Gerstner hat mit dem Bürgermeister und seinen Kritikern gesprochen.
Fast alle Parteien in Hoppegarten sind sich einig. Sven Siebert habe das Amt als Bürgermeister unterschätzt. Im Juli verteilten die Gemeindevertreter eine Zeitschrift an die Anwohner, in der sie klar ihre Position zum anstehenden Abwahlverfahren äußern. Darin werfen sie dem Bürgermeister vor, dass er mit der Führung der Verwaltung überfordert sei.
Das ist noch leicht untertrieben, sage ich mal so. Es ist ja das Schlimme, dass ein Bürgermeister muss keine Qualitäten nachweisen. Er wird entsprechend seiner Versprechung von den Bürgern gewählt. Herr Siebert ist gut in der Versprechung, gut im Kaffee trinken und dem Kaffeekränzchen, aber im Durchführen von Verwaltungshandeln ist er leider aus allen Sichten nicht in der Lage.
Meint Gemeindevertreter Volkmar Seidel von der SPD. Sven Siebert soll außerdem falsche Prioritäten setzen und Beschlüsse nicht durchführen. Laut der Grünen-Fraktion seien von 102 Beschlüssen nur 29 ganz oder teilweise umgesetzt worden. Bürgermeister Sven Siebert begründet die geringe Umsetzung vor allem mit dem fehlenden Personal in der Verwaltung. Trotzdem gehen Hoppegarten einiges voran.
Es gibt keinen Stillstand. Wir haben die größte Entwicklung bei uns am S-Bahnhof Hoppegarten mit der Realisierung einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, mit einer Schwimmhalle. Und alle diese Dinge müssen entsprechend auch vorbereitet werden. Und das braucht auch seine Zeit für die öffentliche Hand. Es sind viele Dinge angestoßen, die demnächst auch umgesetzt werden. Bilanz zieht man ja auch bei einem Bürgermeister nicht nach 4,5 Jahren, sondern nach 8 Jahren.
Zu der Feststellung des Rechnungsprüfungsamts Märkisch-Oderland, dass Sven Siebert seine Kompetenzen als Bürgermeister überschritten hat, weil er unter anderem ohne Kämmerer Gelder ins nächste Haushaltsjahr übertrug, zeigt er sich teilweise geständig. Überfordert fühlt er sich aber nicht. Er möchte bis Ende 2027 Bürgermeister von Hoppegarten bleiben. Und auch ein kleiner Teil der Gemeindevertretung sieht die Abwahl des Bürgermeisters nicht als Lösung. Darunter die Fraktion der Freien Mitte und der FDP und Dagmar Wilde vom Bündnis Hoppegarten für Vernunft und Gerechtigkeit.
Ich glaube, dass wir den Weg gehen sollten, alle an den Verhandlungstisch zurückzukehren unter Hinzuziehung eines Mediators. Und das muss nicht unbedingt so sein, dass wir dann hinterher alle harmonisieren. Es kann auch den Ausgang haben, dass der ein oder andere in der Gemeindevertretung schlussendlich merkt, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Aber das Dreierkonstrukt zwischen Bürgermeister, Gemeindevertretung und Gemeindeverwaltung kann nur funktionieren, wenn wir zusammenarbeiten.
Jetzt wird aber erstmal abgestimmt am Sonntag. Da wird entschieden, ob Sven Siebert Bürgermeister in Hoppegarten bleiben darf oder nicht, RBB-Reporter Philipp Gerstner informierte. Im September treten in Berlin einige Änderungen in Kraft, wie so oft am Monatsanfang. Unser Reporter Markus Laton gibt einen Überblick und beginnt mit dem Busfahren ohne Münzen.
Zum 1. September schafft das Verkehrsunternehmen die Barzahlung für Tickets in Bussen ab. Grund sind laut BVG die veränderten Gewohnheiten der Fahrgäste. Im Schnitt wurden zum Schluss nur noch 3 Tickets pro Tag und Bus mit Bargeld gekauft. Berliner Fahrgäste reagieren unterschiedlich auf das Vorhaben.
Ich finde es nicht so schön, weil es gibt genug ältere Menschen, die sich ja einen Fahrschein eventuell ja kaufen müssen und die werden die Fahrscheine nicht auf Vorrat denn sich besorgen.
Ich habe selber das Deutschland-Ticket und vorher hatte ich das Studententicket, also für mich ist das eh kein Thema. Ja, für die ältere Generation ist bestimmt nicht so einfach, aber ich glaube, die finden auch einen Weg, mit den neuen Regelungen klarzukommen.
An Verkaufsstellen der BVG lassen sich Tickets allerdings weiterhin auch ohne EC oder Kreditkarte erwerben. Doch selbst wenn das Ticket da ist, wer damit zum Flughafen BER fahren möchte, hat bis zum Winterbeginn schlechte Karten. Zumindest in der S-Bahn. Vom 13. September bis 8. November werden die Linien S45 und S9 nicht zum Flughafen fahren. Grund sind Bauarbeiten an Gleisen, Brücken und Stellwerken. Auch die Linien S46 und S85 werden betroffen sein. Mit dem Expresszug FEX und den Regionalzügen ist der Flughafen aber weiterhin erreichbar. Zudem soll es Ersatzverkehr mit Bussen geben. Und noch etwas ändert sich in Berlin mit Beginn des Septembers. Einigen Flüchtlingen, die in Sammelunterkünften leben, wird das Bürgergeld gekürzt. Das betrifft in Berlin 4.500 Menschen, vor allem aus der Ukraine, wie die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mitteilte.
Bisher haben diese Menschen das Bürgergeld in voller Höhe bekommen. Mit der bundeseinheitlichen Gesetzesänderung werden diesen Personen die Beträge für Verpflegung und Haushaltsenergie nicht mehr ausgezahlt, weil sie in den Unterkünften komplett versorgt werden.
So werden beispielsweise von alleinstehenden erwachsenen Geflüchteten 186 Euro ihres Bürgergelds einbehalten. Den vollen Satz bekommen dann nur Geflüchtete, die eine eigene Wohnung haben und sich mit Strom, Heizung und Lebensmitteln selbst versorgen müssen.
Soweit also einige Änderungen, die ab September in Berlin gelten. Der Überblick von unserem Reporter Markus Latton. Und dann beginnt ja am Montag auch noch die Schule in Berlin und in Brandenburg.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Obwohl in Berlin 3% der Fläche Kleingärten sind, viel mehr als in anderen Städten, sind die Wartelisten für einen Schrebergarten lang. Viele Berlinerinnen und Berliner wünschen sich ein eigenes kleines Grün. Aber Schrebergärten müssen oft auch weichen, zugunsten von Wohnungsbau. Ab kommenden Dienstag gibt es in Berlin-Neukölln eine Ausstellung des Bundesverbands der Kleingartenvereine. Die will für mehr Verständnis in Sachen Kleingarten sorgen. Caroline Engwart vom Bundesverband hat selbst seit Jahren einen Kleingarten in Berlin und kennt viele Gründe, warum diese Idylle so wichtig ist.
Es ist so ein bisschen wie ein Crashkurs in Demut und Dankbarkeit. So. Also ich übe mich in Geduld, ich bin dankbar für die Dinge, die funktionieren. Und ich habe eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel und auch für die Menschen, die unsere Lebensmittel anbauen.
Caroline Engwart, die auch in einem Blog und in einem Buch übers Gärtnern in der Großstadt schreibt, kann sich inzwischen selbst über die üppige Ernte in ihrem Tomatenbeet freuen.
Im Sommer, also so von Beginn der Erntezeit bis zum späten Herbst, kaufe ich die Tomaten.
Die neue multimediale Dauerausstellung mit dem Titel Stadt, Natur, Mensch will zeigen, dass die grünen Oasen wichtig fürs Wohlbefinden sind. Und auch die Auswirkungen des Klimawandels sollen Kleingärten dämpfen können. Das zeigen Schaubilder und Tafeln. Doch Kleingärtnern gegen das Artensterben, funktioniert das? Ja, sagt der Kurator der Ausstellung, Thomas Stölting.
Man kann nicht den Klimawandel mit dem Kleingarten aufhalten, aber innerhalb der Städte spielen die Kleingärten schon eine wichtige Rolle. Und da kann man auch einiges bewirken. Also es gibt ja immer diese Diskussion über die Hitzeentwicklung in der Stadt, die deutlich höher ist als im Umland. Und Kleingärten kühlen zum Beispiel die Umgebung ab.
Die Sprecherin des Bundesverbands der Kleingartenvereine, Sandra von Rigowski, ergänzt.
Wenn man in sie reingeht und gerade von der asphaltierten Straße so kommt, ne, und in der Kleingartenanlage steht, dann spürst du sofort den Unterschied. Es ist einfach kühler, die Luft ist schöner, es ist viel, viel angenehmer.
In der neuen Ausstellung taucht man ein in die Kleingartenwelt. Wie funktioniert ein Komposthaufen? Was kann man wie und wo erfolgreich anbauen? Weil in einem Kleingarten jeder etwas anderes pflanzt, gibt es eine unglaubliche Artenvielfalt. Die lockt 10-mal mehr Tiere und Insekten an als gewöhnliche Parkanlagen zum Beispiel. Und Caroline Engwart sieht noch eine weitere Bedeutung der Kleingartenanlagen.
Für mich haben Kleingärten auch noch so eine Wirkung in der Gesellschaft. Also weil ich das ganz spannend fand, als ich den Garten hier gepachtet habe, dass ich mit Menschen zu tun hatte und mit denen irgendwie auch ein Gemeinschaftsgefühl empfinde, denen ich sonst nie begegnet wäre. Also es sind irgendwie so Menschen aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Hintergründen. Und man hat so dieses gemeinsame Ziel in diesem Verein. Und ich glaube, dass das auch die Gesellschaft stärken kann.
Der Bundesverband der Kleingartenvereine will erreichen, dass Gartenkolonien auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Stadtplanung spielen. Die Verwertung der heiß begehrten Flächen für den in Berlin so dringend benötigten Wohnraum, darin liegt für Thomas Stölting die größte Bedrohung der Idylle.
Das darf man eben aber nicht als Bauland Reserve sehen, sondern als einen Bestand Bestandteil von neuen Wohnsiedlungen. Dass das eben dazugehört, dass man eben auch einen Garten haben kann. Das ist eigentlich die Idee, die wir da verfolgen. Und diese Gärten, wie gesagt, müssen auch so angelegt werden, dass sie öffentlich begehbar sind, sodass auch die Allgemeinheit etwas davon hat. Also auch die Leute, die eben selber keinen Garten haben können. Aber zumindest, dass man dann die Chance hat, das auch miterleben zu können und dann Teil davon zu sein.
Um wirklich zu Parks zu werden, werden sich die grünen Oasen öffnen müssen. Und als einen ersten Schritt in diese Richtung könnte man auch die Ausstellung Stadt, Natur, Mensch verstehen. Sie ist immer Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet im Bundeszentrum der Kleingartenvereine Deutschlands in der Hermannstraße 186 in Berlin-Neukölln.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.